Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit und sorge dafür, dass du diese Phase in deinem Leben mit viel Leichtigkeit, Gelassenheit und mit einem tiefen Vertrauen, dass du zum richtigen Zeitpunkt Mama wirst, verbringen kannst. Und heute in dieser Folge möchte ich dir ein Interview präsentieren mit der wundervollen Anne von Say Hi to Health. Anne ist Ernährungswissenschaftlerin und hat auch ihren Schwerpunkt auf Ernährungsmedizin gelegt. Das Gespräch mit Anne ist so bereichernd, ob du einen Kinderwunsch hast oder nicht. Ob du das mit deinem Mann anhörst, deinem Partner, Partnerin, Freundin, egal. Jeder kann sich daraus was mitnehmen. Wir sprechen ganz viel über das Thema Blutzucker. Was für eine Auswirkung hat dein Blutzuckerspiegel auf deine Fruchtbarkeit und damit eben auch auf deinen Kinderwunsch? Und das gilt eben nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Und ich war am Anfang etwas skeptisch. Warum? Weil ich durch meine Arbeit mit Frauen mit Kinderwunsch ja schon häufiger mitbekomme, wie viel Stress sich die Frauen machen mit Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, was alles schon beachtet wird, was nicht fehlen darf, wie viel Kontrolle in dem Thema drin ist. Und ich hatte mit Anne ein Vorgespräch und das hat mich so abgeholt, weil ich ja selber weiß, wie sich das anfühlt, Kinderwunsch zu haben und wie sehr man da in dieser ich muss und ich darf nicht Spirale drin hängt teilweise. Und Anne hat mich so abgeholt, weil sie ganz undogmatisch ihr Wissen teilt und Empfehlungen ausspricht und gleichzeitig auch sagt, es muss in dein Leben reinpassen. Es darf nicht zu zusätzlichem Stress führen, sondern dieses ganze Thema Ernährung, Blutzucker, Nahrungsergänzungsmittel darf zu dir und deinem Lebensstil passen und sich dadurch gleichzeitig positiv auf deinen Kinderwunsch auswirken. Also, wir haben über so viele Themen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, mal ganz allgemein, was sie für Ernährungstipps hat, warum der Blutzuckerspiegel eine Auswirkung auf deinen Kinderwunsch hat. Sie hat ein so tolles, spannendes Zitat, finde ich, gesagt. Sie hat gesagt, Fruchtbarkeit ist das Luxusprogramm des Körpers. Und das bedeutet, die Basis muss gut sein, die Basis muss stabil sein und erst dann sagt der Körper, okay, in diesem Zustand bin ich bereit, ein Kind zu empfangen. Und ja, also wir haben über Zuckerkonsum gesprochen, wir haben über Stress gesprochen, wir haben über Nährstoffe und Supplements gesprochen, Routinen, ja, über so, so viel. Also ich bin mir sehr sicher, dass du dir daraus ganz viel mitnehmen kannst. Ich habe mir sehr viele Notizen parallel gemacht, als ich das Interview mit Anne geführt habe. Und dann starten wir rein in das Gespräch zwischen Anne und mir und ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration dabei. Hallo liebe Anne, schön, dass wir miteinander sprechen können. Vielleicht magst du dich hier mal kurz vorstellen, den Zuhörerinnen, damit auch jede weiß, wer hier sitzt und was du machst und ja, wofür du losgehst.
Ja, vielen Dank, liebe Sandy, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Anne, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin. Und seit fast 20 Jahren beschäftige ich mich mit Ernährung und ihren Auswirkungen auf ihren Körper, im Guten wie im Schlechten. Und mit meinem Wissen und meiner Erfahrung habe ich eine innovative Methode entwickelt, die Paare unterstützen soll, mit dem Blutzucker ihren Kinderwunsch aktiv, aber auch natürlich und effektiv mitzugestalten. Und zwar ohne starre Regeln oder strenge Diätpläne. Und habe darüber mein Unternehmen Say Hi to Health gegründet.
Wie schön. Also, was mich sofort anspricht, ist, dass du sagst, ohne starre Pläne, ohne ja krasse Regeln. Wir haben ja schon mal gesprochen, wir zwei, und da in dem Gespräch war es ja auch so, dass ich gesagt habe, oder dass wir beide auf der gleichen Seite quasi sind, dass Frauen mit Kinderwunsch oder Paare mit Kinderwunsch nicht noch zusätzlich irgendwie das musst du machen und nur wenn du das jeden Tag so strikt einhältst, dann funktioniert
Ja.
das und sowas, das ist super stressig. Aber bevor wir reinstarten in das Blutzuckerthema, wollte ich mit dir oder wollte ich von dir gerne nochmal erfahren, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Genau, und auch, also vielleicht, ob du Mama bist, ob du Kinderwunsch hattest, einfach da so ein bisschen von dir
Ja,
zu erzählen. Danke.
voll. Also ich bin, sage ich mal, wusste schon im Studium, also nicht im Studium, ich wusste schon in der Schule, dass ich was Medizinisches machen möchte und habe aber, also ich hole jetzt so weit auf, weil das einfach so ein roter Faden ist, der sich wirklich seit diesen über 20 Jahren durch mein Leben zieht und was auch, sage ich mal, die Art und Weise, wie ich drauf gucke, so persönlich mit mir verbindet, wie ich das einfach selber auch lebe und was ich auch gerne den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, mitgeben möchte. Und was mich immer fasziniert hat und der Grund, warum ich zum Beispiel kein Medizin studiert habe, ist zu sagen, ich möchte gerne einen Weg finden, wie jemand natürlich schon frühzeitig gerne seinen Körper wertschätzt und ihm das mitgibt, was er braucht, weil das einfach nicht selbstverständlich ist, aber auch die Macht, was wir alles für Möglichkeiten haben, einzugreifen, ohne dass wir Medikamente nehmen wollen. Und ich bin nicht gegen Medikamente. Medikamente sind sinnvoll und wichtig. Auch im Kinderwunsch können Medikamente oder Maßnahmen ihre Berechtigung haben. Nur was ich immer möchte, ist zu sagen, was ist denn die Ursache für dein Thema, was du gerade hast? Und gibt es eine Möglichkeit, wie du an die Ursache gehen kannst? Und das zieht sich quasi durch mein gesamtes, ja, Berufsleben. Und wie kam ich drauf? Ich habe natürlich als Ernährungswissenschaftlerin immer versucht, weil ich ja natürlich auch die ganzen Studien kenne und mich da auch gut auskenne, was Ernährung, wie wichtig das ist, aber auch Bewegung und Schlaf und Entspannung. Ich habe nur einfach festgestellt, es fällt den Menschen einfach total schwer, rauszufinden, was für sie gerade wirkungsvoll und wichtig ist und was bei denen funktioniert. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Menschen sind dann eigentlich sogar vielleicht manchmal sogar gestresst oder frustriert, weil sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Dann kommt ein nächster Trend. Und mit der Beschäftigung, ich möchte gerne den Menschen was mitgeben, aber ich weiß, das, was im Körper funktioniert, ist super individuell. Das liegt einfach an unseren Genen. Das liegt auch an der Epigenetik, also dem Lebensstil, die Gene quasi dann an- und abschalten kann. Aber auch in unseren Vorlieben, in unserem Alltag. Also du kannst aus meiner Sicht nicht jedem das Gleiche empfehlen. Das funktioniert einfach nicht. Und die Idee daraus, wie kann ich dann jetzt etwas herausfinden, wie ich ganz einfach, ohne Stress, schwarz auf weiß herausfinden kann, was bei mir funktioniert. Daraus habe ich dann in den Studien gewälzt, was kann man denn machen? Habe herausgefunden, das ist der Blutzucker, der ist das Dreh- und Angelpunkt in deinem Stoffwechsel. Dazu kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr ausholen. Auf jeden Fall ist der Blutzucker aber auch eine Möglichkeit, das super einfach zu messen, weil es gibt ja Messinstrumente, die sind einfach gut verfügbar, ne? Anders wie jetzt andere Sachen, wo man noch nicht genau weiß, was muss man denn da genau messen? Und das ist auch alles noch nicht so ganz ausgereift. Und das war der Weg, weswegen ich Say Hi to Health gegründet habe. Und in dem Auseinandersetzung ist mir immer wieder überall bei Studien aufgefallen, oh, das hat ja auch ein Thema mit Fruchtbarkeit, das hat ein Thema mit dem Zyklus, Zyklusgesundheit, das hat ein Thema mit Kinderwunsch. Und jetzt komme ich dazu, ja, ich bin auch selber Mama. Ich habe zwei kleine Kinder und ich hatte auch einen Kinderwunsch. Ich bin jetzt nicht in der Situation gewesen, wie die Hörerinnen, die es jetzt hier hören. Ich hatte keine Kinderwunschbehandlung, aber ich kenne diesen Moment. Du setzt die Pille ab, weil gefühlt haben wir alle irgendwie 20 Jahre die Pille genommen, sagen, jetzt soll's losgehen. Und auf einmal macht der Zyklus gar nicht mehr, was wir wollen. Und wir sind einfach hilflos. Und also ich weiß, wie schwierig das war, dass dein Körper einfach irgendwie nicht das gemacht hast, was du wolltest. Und diesen Kontrollverlust zu sagen, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt ansetzen soll. Also dieses Gefühl kenne ich. Und ich habe dann auch rausgefunden in der Recherche, auch bei Kinderwunschzentren mit Kinderwunschbetroffenen mich ausgetauscht, dass das Thema Blutzucker und individuelle personalisierte Empfehlungen überhaupt nicht angeboten werden, sondern dass man statt quasi an die Ursache zu gehen, nämlich die ho meistens Hormoninbalance, dass man Hormone draufschmeißt, ne, und den Körper in eine Richtung zwingt. Und zu wissen, dass man aber eigentlich über den eigenen Körper, über das Verhalten, was ändern kann und sogar an die Ursache gehen kann, das war dann für mich der Grund zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Unternehmen gegründet. Ich könnte mit jeder anderen Zielgruppe losgehen. Ich könnte auch das Thema Sport machen. Wie kannst du deinen Muskel möglichst gut aufbauen mit dem Blutzucker? Aber für mich war aus dem Hintergrund als Mama zu sagen, Mensch, das sind Menschen, die haben gar nicht so viel Zeit. Die haben vielleicht ein Zeitfenster von wenigen Monaten noch, wo sie vielleicht noch was machen können. Ja, haben dieses Wissen nicht, die haben nicht mal das Wissen, selbst zu entscheiden, möchte ich vielleicht noch was beitragen, weil das, was ich zum Beispiel mache, das ist sinnvoll in Vorbereitung für den Kinderwunsch, es ist aber auch noch in der Kinderwunschbehandlung relevant und natürlich auch in jeder Phase des Lebens sinnvoll. Aber gerade dieser Punkt und diese Möglichkeit, sich selber deinen Körper vorzubereiten. Das war einfach der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich starte jetzt mit dem Thema Kinderwunsch und mache das auch groß, weil das keiner weiß und keiner nutzt. Und ja, das ist so im lang geschredet der Grund, warum mir das Thema Kinderwunsch einfach am Herzen liegt, weil ich finde, jeder sollte, der möchte ein Kind bekommen und es sollte nicht an der Ernährung nachher scheitern.
Danke, Anne. Also man merkt, wenn du darüber sprichst, wie du dafür brennst und was du da für eine Begeisterung hast. Und man sieht es leuchten in deinen Augen, wenn du davon sprichst. Also das ist richtig schön. Danke, dass du uns da auch so mitgenommen hast auf die komplette Reise bis heute. Ja, dann lass uns mal so reingehen in das Thema Blutzuckerspiegel, Fruchtbarkeit. Ja, vielleicht magst du einfach mal starten. Wie hängen diese zwei Themen überhaupt zusammen?
Ja, total gerne. Also ich tauche mal ganz, ganz, ganz bisschen in den Zyklus ein, aber nur ganz bisschen, weil ich weiß ja, die, die das hören, kennen das viel besser, als ich das jetzt erklären möchte. Es geht nur so darum, wir wissen ja häufig auch, dass unser Zyklus, der, sage ich mal, vom Gehirn über die Eierstöcke eine Kaskade an Hormonen auslöst. Da ist dann zum Beispiel das FSH, das LH, was dann die Hormonproduktion in den Eierstöcken auslöst, zum Beispiel Östrogen und dann nachher Progesteron. Und was dann nachher ja dazu führt, dass ein Follikel anreift, dass der springen kann, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Das ist ein fein abgestimmter Mechanismus. Und dieser Mechanismus kann von außen sehr stark und leicht gestört werden, weil du darfst dir vorstellen, das Thema Fruchtbarkeit ist sozusagen ein Luxusprogramm des Körpers. Und deswegen ist das auch so faszinierend, wenn deine Fruchtbarkeit aus dem Tritt ist, dann ist das der erste Punkt, weswegen nachher auch deine Gesundheit Schaden nehmen kann oder du auf dem Weg bist, dass auch langfristig es zu anderen Gesundheitsproblemen kommen kann. Und da ist die Fruchtbarkeit immer das Erste, weil die Fruchtbarkeit wird immer als erstes runtergefahren, denn der Körper möchte zum ersten Mal das und Überleben schützen. Und es ist so vom Blutzucker und der Fruchtbarkeit. Der Blutzucker ist ja, wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt im Körper. Der Blutzucker ist, wenn ich das ganz kurz erkläre, wenn du was isst, dann wird quasi zum Beispiel Kohlenhydrate zu Glucose, also Traubenzucker, umgewandelt und der kommt in dein Blut, wird dann aufgenommen und darüber steigt der Blutzucker an. Das heißt, die Menge an Glucose tatsächlich im Blut. Und das ist ein Signal für den Körper, dass er sagt, oh, da kommt jetzt Essen an, da kommt Energie an, prima, ich werde nicht verhungern. Das ist immer alles super für den Körper. Und dann wird dieses Hormon Insulin, das haben wir wahrscheinlich auch schon alle gehört, das ist sozusagen der Türsteher bei der Zelle, der schließt die Zelle auf, sodass die Glukose reingehen kann und dann dort in der Zelle auch verbrannt werden kann, damit die Zelle Energie hat, um zu überleben und ihren Job zu machen. Jetzt ist es so, wenn, und das ist ein fein abgestimmtes System, wenn zu schnell zu viel Glukose ins Blut kommt, dann geht auch der Blutzuckerspiegel zu schnell zu hoch. Und das ist für den Körper immer so ein Alarmsignal, wo er dann weiß, okay, ich muss auf einmal schnell Insulin ausschütten. Und das führt dazu, wenn man zum Beispiel einen Blutzucker misst, dass man sieht, dass der einfach wie so eine Spitze hochschießt und dann ganz schnell wieder runterschießt. Und das liegt einfach daran, dass der Körper gar nicht die Zeit hat, so schnell zu reagieren. Das ist wie wenn wir zum Beispiel Fahrrad fahren oder Auto fahren und du musst auf einmal ganz stark bremsen. Dann hast du nicht die Zeit, es anzupassen und zu sagen, ich fahre jetzt langsamer runter, sondern übersteuerst. Das heißt, der Blutzucker geht schnell hoch, Insulin wird massiv ausgeschüttet, der Blutzucker geht massiv wieder runter und meistens sogar unterhalb von dem, wo wir eigentlich vorher waren. Und diese Tiefs, das sind dann zum Beispiel Punkte, wo wir Kopfschmerzen kriegen können, wo wir schlechte Laune kriegen, wo wir wieder Heißhunger kriegen. Das ist das, was wir dann kurz misst, also so dieses Nudelkoma oder dieses Craving. Das sind dann diese Blutzuckertiefs, ja. Und wenn wir aber ständig hohe Blutzuckerspiegel haben oder viel Spitzen mit viel hoch, das ist einfach anstrengend für den Körper. Und der Körper fängt dann irgendwann an, weniger, also nicht mehr so gut auf Insulin zu reagieren. Das ist wie wenn wir irgendwo in ein Lokal gehen oder in eine Disco und es ist einfach, die Musik ist saulaut und am Anfang denken wir, boah, es ist laut und irgendwann dämpft das Gehör runter. Und so ist es mit dem Insulin auch. Irgendwann sagt der Körper, weißt du was, ich reagiere nicht mehr so stark. So, und der Punkt ist, wo dann die Verknüpfung zur Fruchtbarkeit ist, ist, dass dieser Blutzucker über das Insulin in diesen Hormonstoffwechsel eingreift. Und zwar stört er die Bildung von dem FSH und dem LH, sodass das in dem Zyklus nicht mehr ordentlich zu Östrogen und Progesteron umgewandelt werden kann. Und wir haben ja bestimmte Situationen, wenn jemand zum Beispiel PCOS hat, dann ist das genau das. Das führt ja dann dazu, dass Östrogen nicht mehr ausreichend produziert werden kann und dann ist zu viel Testosteron da, weil das Testosteron, also das Östrogen wird aus Testosteron gebildet. Und das sind so Dinge, wo wir einfach eine Imbalance in unserem Hormonsystem finden, die dann den Zyklus stört, was dazu führt, dass die Zyklen zum Beispiel zu lang, zu kurz, zu unregelmäßig werden und alles das, wo Zyklen unregelmäßig ist, fällt es uns natürlich schwer vorauszusagen, wann ist eigentlich unsere fruchtbare Phase. Das ist der eine Punkt. Jetzt kommt noch ein weiterer hinzu, was der Blutzucker auch macht, nämlich im ganzen Körper, und da haben wir wieder die Verbindung auch zum gesundheitlichen Aspekt und zum Thema Übergewicht und Fett. Wenn der Blutzucker hochgeht und das Insulin geht hoch, dann ist das Signal für den Körper, okay, jetzt kommt Essen, super, ich werde nicht verhungern, ich muss aber auch nicht an meine Depots gehen, weil der Körper ist von seiner, wie er sich entwickelt hat, immer noch von vor 2, 3 Millionen Jahren eingestellt. Das heißt, es war eigentlich immer Mangel und es war immer wichtig, dass wir mit möglichst die Depots, die wir haben, sparen und nicht daran gehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn jetzt aber wir ständig irgendwie essen oder ständig Stress haben oder schlecht schlafen, uns nicht bewegen, dann geht der Blutzucker hoch und das ist immer ein Signal für den Körper, ich nehme jetzt nicht, ich baue jetzt nicht Fett ab oder baue nicht irgendwie, ne, will nicht abnehmen, sondern ich nehme zu, weil das Insulin stoppt die Fettverbrennung und baut Fett auf. Und dieses Fett, also ich spreche jetzt vom Bauchfett, dem sogenannten viszeralen Fett, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist das Fett um die Organe, nicht so die Speckröllchen, die oben drüber sind, sondern wirklich zwischen den Organen. Und die haben in Bezug auf die Fruchtbarkeit, aber auch auf die Gesundheit nochmal das Folgende. Und zwar bilden die sogenannte Adipokine. Das sind auch Hormone, die auch wieder auf den Zyklus wirken können, und zwar auch die, weil die Entzündungen produzieren. Und Entzündungen schädigen dann einfach auch die Eizellen, die schädigen auch die Spermien, die schädigen das Immunsystem. Und das ist ein Punkt, weswegen warum ich das so ganzheitlich denke und warum das auch so effektiv ist. Weil im Thema vom Kinderwunsch wollen wir ja nicht nur den Zyklus unterstützen, wir wollen nicht nur dafür sorgen, dass der Zyklus wieder gut anläuft, sondern wir wollen ja auch, dass es eine Einnistung stattfindet und aber auch das Kind gesund zur Welt kommt. Und das wird leider auch bei einer Kinderwunschbehandlung häufig auch nicht mitgedacht, denn es nützt ja nichts, wenn ich das perfekte Ei mit der perfekten Samenzelle zusammenbringe, das dann in den Körper verbringe und mein Körper ist aber vom Immunsystem so, dass er dieses Ei gar nicht aufnehmen möchte. Weil damit eine Frau schwanger wird, muss sie ihr Immunsystem runterfahren, weil ein befruchtetes Ei hat 50% Gene des Vaters. Und das ist für das Immunsystem erstmal wie ein Parasit. Und deswegen muss das Immunsystem runterfahren. Und wenn das Immunsystem aber nicht runterfährt, weil es die ganze Zeit das Gefühl hat, oh, ich bin hier gerade irgendwie in Gefahr. Ich kann jetzt gerade nicht, ne? Und Entzündung ist immer wie so eine, es ist immer so eine lauernde Gefahr, die hier lauert. Ja, mir fällt gerade kein anderes Wort dazu ein, aber es ist quasi immer der Körper ist immer dabei, dass er unentspannt ist und dass er sagt, Mensch, jetzt könnte demnächst was kommen. Ich muss hier immer aufmerksam sein. Ich muss immer auf der Hut sein, weil es könnte ja demnächst was kommen. Und das Krasse ist, dass es einfach auch wie so ein Überschießen ist, dass wir wirken vielleicht gestresst, aber der Körper ist auch gestresst. Der kann nicht runterfahren. Und dadurch der Körper ja immer das eigene Überleben schützt, würde das nicht tun. Also was müssen wir tun? Wir müssen auch die Entzündung aus dem Körper bekommen, und darüber quasi sicherstellen, dass das Immunsystem aufgebaut wird und dass der Körper quasi das Immunsystem wirklich entspannt runterfahren kann, weil er sich keine Sorgen machen muss. Und das hängt dann auch wieder, wie gesagt, mit dem Bauchfett, mit dem Blutzucker zusammen. Natürlich, was ich mir natürlich auch noch angucke. Das sieht man jetzt direkt über den Blutzucker nicht, aber das kann man sich dann im Step 2 und 3 nochmal angucken. Ist das Thema dann, wie können wir das Immunsystem quasi zusätzlich noch aufbauen? Ich kann gleich nochmal so ein paar Tipps geben. Was sind so auch Lebensmittel, die man auf jeden Fall nutzen kann oder meiden kann? Aber mir ist es jetzt einfach wichtig zu sagen, es gibt einfach einen Grund, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Und es ist nicht nur dieses eine Lebensmittel, was deine Fruchtbarkeit ändern wird, sondern es ist sozusagen, wenn du weißt, dass dein Körper dich erstmal schützt und dass du deinem Körper liebevoll und wertschätzend sagst, Mensch, ich höre dich, ich gucke jetzt mal, was dir fehlt. Ich gebe dir, was du brauchst. Und dann kannst du auch quasi wieder dieses Luxusprogramm hochfahren, weil du wieder Kapazitäten frei hast, weil du aus diesem Überlebensmodus rauskommst. Und was mir halt wichtig ist, damit ich jetzt nicht in eine Latte von tausend Dingen, die man machen könnte, rausmache, ist es, messe ich den Blutzucker, weil du hattest es gerade so schön gesagt, was wir in der Kinderwunschzeit nicht brauchen, ist noch zusätzlich Stress, weil wir eine Liste von tausend Sachen abarbeiten, sondern dass wir sagen, wir nehmen eine Abkürzung, wir sparen uns, dass ich dir diese tausend Sachen erkläre, die du machen kannst, sondern wir messen, was ist wirklich effektiv und was funktioniert wirklich bei dir. Und dann guck ich mit den Leuten, wie ist denn aber auch deine Lebenssituation? Bist du viel unterwegs? Hast du die Möglichkeit zu kochen? Also das hängt ja auch, also nützt ja nichts, dass du weißt, was bei dir funktioniert, wenn du es in deinem Alltag nicht umgesetzt kriegst. Also geht es wieder darum zu gucken, wie kann man das dann auch in dem Alltag so umsetzen, dass du vielleicht auch wieder Spaß an den Sachen bekommst, dass du eine Leichtigkeit bekommst, dass du deinen Perfektionismus rausnimmst, dass du dir selber Druck rausnimmst. Und darüber kann man einfach mal anfangen und kann sich auf den Weg gehen, wo man einfach wieder einerseits natürlich Vertrauen in den Körper bekommt, ein anderes Gefühl bekommt. Also ich kriege zum Beispiel auch von Feedback von Leuten, die mit mir arbeiten, dass sie sagen, es ist so krass. ich stehe morgens auf und ich habe wieder Energie. Oder ich habe jetzt eine gehabt, die hat gesagt, ich habe jahrelang Zyklusschmerzen gehabt. Ich musste zum ersten Mal keine Schmerztabletten mehr nehmen und ich konnte während meiner Periode mein Yoga machen. Und das ist einfach so wie Magie, ne? Nur weil wir was gefunden haben, was sie geändert hat. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, aber diese Dinge greifen halt in deinem persönlichen Stoffwechsel so an und verändern einfach alles.
Ach, so toll, Anne. Also ich hänge an deinen Lippen. Ich finde das alles total spannend, was du erzählst. Danke. Und man merkt einfach, wie gut du dich da auskennst und wie einfach du das auch erklären kannst, sodass man es versteht. Ich habe jetzt gerade noch zwei Fragen, und zwar, du hast es so ein bisschen angeschnitten gerade eben, dass sich nicht nur die Eizellqualität verbessert, sondern eben auch die Spermienqualität. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Das, was du jetzt da alles sagst, das gilt nicht nur für die Frau, sondern das
Richtig.
ist eben auch was, was der Mann machen kann im Kinderwunsch, ja?
Absolut. Ja, genau. Also es ist quasi, ich mache das ja auch mit Paaren. Meistens sind es Frauen, die es machen, einfach weil Frauen sich das Thema mehr annehmen. Aber ich habe das auch schon mit Paaren gemacht, weil der Mechanismus im Grunde der gleiche ist. Der Unterschied bei den Männern ist so ein bisschen, dass sie es in Anführungsstrichen leichter haben, weil sie nicht diesen komplizierten Zyklus haben und dieses Thema, ne, mit dem Ei und dieses Thema, dass dieses Ei halt von Geburt an da ist und jede Schäden, die wir irgendwie in unserem Leben ansammeln, ob wir geraucht haben, ob wir viel getrunken haben, ob wir viel Stress haben, diese Schäden haben die nicht, weil die Spermien, die sich ja, sage ich mal, alle 8 bis, ich glaube, alle 8 Wochen ungefähr wieder erneuern. Das heißt, die haben im Grunde jetzt nicht jedes Mal von neuem die Chance, aber der Mechanismus mit dem Blutzucker, mit den Entzündungen, das ist das Gleiche. Bei Männern ist es nur so, wie gesagt, die haben so alle 2 bis 3 Monate die Chance, dass die neuen Spermien, die anreifen, wieder ein bisschen mehr mitbekommen und dass sie nicht ganz so quasi diese Historie mitschleppen, die wir halt als Frauen haben mit unseren Eizellen. Und deswegen ist es mir auch total wichtig, wenn Paare mit Kinderwunsch zu mir kommen, dass sie mit möglichst das zusammen machen. Einfach vor dem Hintergrund, dass Frauen und Männer damit profitieren, aber auch psychologisch oder auch als Paar, ne, zu sagen, hey, wir gucken jetzt, dass wir das gemeinsam angehen. Wir gucken, dass wir unsere Körper gemeinsam auch wertschätzen. Jeder trägt seinen Teil, das darf man gar nicht so unterschätzen. Und auch nachher zu finden, was könnten wir denn gemeinsam auch essen? Weil, also das ist ja auch, jeder kriegt dann seine Auswertung, jeder misst seins, aber wie packen wir das zusammen, dass jeder irgendwie danach auch glücklich ist, dass wir nicht anfangen, jetzt 2 Gerichte immer zu kochen? Also das sind so, wie ich sage, warum ist es so schwierig, gesund zu essen, weil es uns einfach schwer gemacht wird. Und wir gucken halt einfach nach Möglichkeiten, wie wir es auch mit agilen Methoden, mit Planung, natürlich auch Meal Prep gucken, wie können wir das in den Alltag einbinden, dass es dir auch vom Doing her leicht tut, weil bis du was isst oder bis du dich bewegst, sind ja ganz viele Schritte vorher passiert, ne? Entscheidungen, wenn du in den Supermarkt gehst. Entscheidungen, wenn du in die Küche gehst und irgendwo in eine Schublade greifst. Oder wenn du dich bewegen willst, ja, welche Schuhe hast du an? Oder regnet es? Oder ist gerade Sonne draußen? Ne? Das sind ja alles Dinge, wir denken immer so vom Ende her, aber am Ende des Tages, um sag ich mal, Sachen zu finden, wo man wirklich dann nachher sagt, man macht eine Routine oder ist es halt einfach normal, muss man halt ein bisschen weiter vorher ansetzen und das mache ich dann auch. Und wenn es dann darüber kommt, dass man sagt, ich hasse einfach einkaufen, ich hole den Rewe-Lieferservice. Sorry, ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber ne, also sind auch manchmal solche Dinge. Ich kann einfach nicht an einem Schützregal vorbeigehen. Wie mache ich das? Geht jemand einkaufen, der das nicht daheim, also der es dann nicht einkauft, oder gehe ich zu einer Zeit einkaufen, wo ich nicht gestresst bin, oder lasse ich einfach kommen, weil ich sehe gar nicht diese ganzen Regale mit diesen ganzen Sachen, ja. Das sind so Sachen, das darfst du dann halt gucken, ne? Aber auch Freude zu bekommen, wieder zu sagen, also was ich auch voll erlebe, ist, dass die Menschen häufig gar nicht essen, weil sie hungrig sind. Und darüber merkt man natürlich auch wieder, bin ich eigentlich hungrig? Oder bin ich eigentlich gestresst? Oder bin ich müde? Oder esse ich eigentlich, weil ich vorher einfach irgendwie was Blödes gemacht habe oder gegessen habe? Und die Leute stellen dann einfach fest, Mensch, krass, ja, das ist natürlich so, ein paar Tage braucht man, aber man kann sich auch an vieles, vieles gewöhnen und man kann sich vieles, vieles abgewöhnen im positiven Sinne, dass du sagst, boah, ich brauche das alles gar nicht mehr.
Ja.
Und wenn habe ich auch so Hacks entwickelt, zum Beispiel, wie man Sachen so einbauen kann, dass der in Anführungsstrichen negative Effekt auf den Blutzucker auch zum Beispiel ein bisschen reduziert werden kann. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, Mensch, ich liebe aber einfach Schokolade oder mal einen Keks oder was auch immer. Ich liebe das einfach. Man merkt aber, die reagieren sehr, sehr stark drauf. Ja, dann gucken wir mal, kann es vielleicht, machst du es halt nicht quasi irgendwann um 3, sondern machst es direkt nach dem Mittagessen. Weil dann kannst du zum Beispiel diesen sogenannten Second Meal-Effekt ausnutzen, dass du vorher schon was gegessen hast und dann isst du das direkt danach. Und dann ist auch gut, dann hast du deine Süßigkeit gehabt. Der Effekt ist nicht so groß, der Blutzuckerausstieg ist nicht so groß, das Hungerloch ist dann nicht so und du kommst bis zum Abendbrot.
Wahnsinn.
Und das sind so Dinge, wo es geht nicht darum, nie wieder Süßigkeiten zu essen oder nie wieder das und das zu essen. Aber es geht darum zu sagen, brauche ich das jetzt? Oder habe ich einfach mal Bock drauf? Und dann nehme ich das in Kauf, dass ich weiß, die Nacht wird schlecht, der nächste Morgen wird schlecht, aber ich weiß, ich wollte das jetzt trotzdem einfach machen und dann isst du das einfach. Aber du machst das nicht, weil du das unbewusst in dich reinstopfst und dich wunderst, warum du einfach schlapp bist. Und also auch vielleicht auch interessant, das Thema Blutzucker beziehungsweise Ernährung wird immer mehr auch in dem Thema Depression, also auch das Thema Stimmung, Depression, depressive Verstimmung wird immer mehr genutzt oder auch immer mehr erforscht, dass man auch weiß, dass quasi auch das Darmmikrobiom und mit dem Immunsystem auch eine Entzündung im Gehirn auslösen kann und diese Ge Entzündung im Gehirn dann quasi auch mit de einer Depression befeuern können. Und auch das ist also, weißt du, das sind so viele Dinge, wo du sagst, es macht einfach voll Sinn, sich die Energie zu holen, die man braucht, den Körper das zu geben, was du brauchst. Und wenn du mal Bock auf was hast, mach es. Mach es einfach, aber nicht dieses, ich trinke jetzt mal hier was, ich esse mal da was und du merkst es gar nicht und schätzt es nicht. Und ich kann dir eins sagen, ich liebe zum Beispiel Chips, ja, ich kann da nicht dran vorbeigehen. Aber ich mache das einfach so, ich mache das nur, ich kaufe die nur, wenn Freunde kommen. Die kommen leider nicht so häufig, vielleicht 2, 3 Mal im Jahr. Und dann essen wir 3 Tüten Chips. Und ich esse da wirklich, sitze da 2 Stunden und esse durchgehend Chips, aber das ist dann halt 2, 3 Mal im Jahr. Und
Ja.
ansonsten halt nicht. Und dann ist das voll okay und ich genieße das auch, aber dann ist das auch wieder okay. Dann geht der Alltag los und dann ist auch wieder okay. Und das ist das Schöne. Einfach zu sagen, wenn du was magst, ne, wie können wir das so machen, dass es dir leicht fällt? Wie können wir das machen, dass es dir danach aber gut geht? Und es sind viele, die sagen, Mensch, ich merke ich jetzt einfach mal, dass mir das voll schlecht geht damit. Ich höre das auf, weil ich habe gar keinen Bock mehr drauf, müde zu sein oder schlapp zu sein. Ja, ich brauche die Konzentration. Oder auch, ich brauche die an den Dingen, wo ich dann zum Beispiel aktiv bin, wo ich irgendwie Sport mache oder du machst eine Wanderung. Da brauche ich andere Dinge und das einfach wieder so, den Körper wieder so zu verbinden, zu sagen, der sagt dir eigentlich die ganze Zeit, was du brauchst. Aber wir haben einfach die Verbindung zu dem Körper verloren. Und diese Blutzuckermessung macht es halt sichtbar. Und es ist dann in Anführungsstrichen deine persönliche 1-zu-1-Studie, die du mit dir gemacht hast. Und ich führe dich halt durch, weil du kannst das daraus halt, du siehst dann nur irgendwie Zacken machen, tun. Aber ich kann natürlich gucken, wo sind die Zusammenhänge und was können wir strukturiert durchgehen. Aber du hast dann deine persönliche 1-zu-1-Studie und weißt auch, was bei dir funktioniert. Und dann ist es egal, was die Freundin, die Mama, die Tante, wer auch immer sagt, was bei ihr funktioniert, weil du weißt, was bei dir funktioniert. Und das ist das, was dann die Magie gibt.
Stärkt ja auch total das Körpervertrauen, ne? Und auch das Selbstbewusstsein, was ja
Voll.
total wichtige Faktoren sind, auch im Kinderwunsch. Also um jetzt nicht unbedingt um schwanger zu werden, sondern mir geht es mehr so darum, durch diese Phase gut durchzukommen und immer gut im Kontakt und verbunden zu sein mit dem Körper und zu wissen, hey, wir arbeiten zusammen an unserem Ziel, also mein Körper und ich und im Bestfall noch der Mann, der Partner. Wie du es gerade schon gesagt hast, das ist einfach ein total schönes Gefühl. Anne, jetzt passt mal auf. Jetzt haben wir vielleicht Frauen, die zuhören, die sagen, na ja, das ist ja alles schön und es ergibt alles total viel Sinn, was du erzählst. Und gleichzeitig ernähre ich mich schon sehr gesund. Ich achte sehr darauf. Ich esse viel Obst und Gemüse und ausgewogen, habe Nahrungsergänzungsmittel, mach Sport, nicht zu viel, nicht zu wenig, ne, so. Und wie, die Schlussfolgerung wäre ja dann zu sagen, also mein Blutzuckerspiegel ist total okay, an dem kann es nicht liegen. Ist es so?
Nein. Also
Sorry.
natürlich ist der Blutzucker, ja natürlich, bei der Steilvorlage muss ich nein sagen. Also natürlich macht dich der Blutzucker oder die Arbeit mit dem Blutzucker nicht automatisch schwanger. Und natürlich wird es Leute geben, die machen intuitiv alles perfekt und die haben gutes Körpergefühl. Dann ist das alles fein. Man muss nicht mit mir arbeiten, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht meine Baustelle. Ich kann aber sagen, also ich bin ja jetzt als Ernährungswissenschaftlerin, ich habe immer alles umgesetzt, was die Studien empfohlen haben, was die Fachgesellschaft, ich kenne die Studien. Ich weiß, was man machen sollte, was irgendwie quasi, ne, der meiste Durchschnitt und das Medium und was weiß ich nicht, alles so. Ich habe meinen Blutzucker gemessen und ich war schockiert. Weil zum Beispiel sagt die Studienlage, du sollst morgens Kohlenhydrate essen, mittags ein bisschen weniger und abends keine mehr. Und es geht nicht nur mir so, das geht auch Klienten so, die mit mir gearbeitet haben, wo ich zum Beispiel bei mir, das hat mich wirklich wahnsinnig geschockt, weil ich habe das immer wirklich alles so gemacht und ich habe mich immer gewundert, warum ich aber einfach so platt war und warum ich eigentlich auch immer hungrig war. Und ich habe bei mir den Blutzucker gemessen, habe festgestellt, ich kann morgens keine Kohlenhydrate, ich kann noch nicht mal Obst groß essen. Ich kann das Obst aber am Nachmittag essen. Da macht es mir fast gar nichts aus. Ich habe sogar daraufhin, jetzt ist die, sag ich mal, jetzt ist die Sommerzeit so rum, aber ich habe daraufhin ein Eisrezept entwickelt, was dein Blutzucker fast gar nicht ansteigen lässt, wo ich sage, ich kann morgens keine Obst essen, aber nachmittags ein Eis. Wie krass ist das denn? Das hätte dir einfach keiner gesagt. Und ich habe jetzt keinen Kinderwunsch mehr, aber ich konnte quasi darüber hinaus mit der Arbeit halt mit dem Blutzucker und die Umstellung, das waren auch echt krasse Sachen für mich, umstellungsmäßig, konnte ich mich auch so aus so einer, ich weiß jetzt keine Depression, aber es war schon so eine sehr krasse Erschöpfungsphase. Und konnte mich daraus quasi selber wieder rausholen und konnte dann die Kraft auch machen, daraus ein Unternehmen zu gründen. Ich meine, ganz alleine aus der Anstellung ein Unternehmen zu gründen mit zwei kleinen Kindern, die damals dann auch zu dem Zeitpunkt teilweise noch gestillt worden sind, ne, wo du sagst, wo nimmst du einfach die Kraft her? Und also deswegen, es überrascht viele doch immer noch sehr, was tatsächlich man denkt und was es dann wirklich ist. Deswegen kann ich da so gar nicht danach gehen. Ich würde aber auch sagen, ich arbeite mit Leuten, die irgendwie sagen, ich fühle mich da noch nicht gut aufgestellt. Ich weiß, irgendwie sagt so ganz tief in mir sagt irgendwas, bin ich noch unzufrieden? Ich fühle mich nicht so mit meinem Körper verbunden. Ich mache schon vieles richtig, das glaube ich schon. Aber irgendwie fehlt mir noch was, so eine Klarheit, noch mal das letzte Quäntchen. Bin ich auf dem richtigen Weg oder denke ich das nur? Und mit den Leuten arbeite ich, weil die Leute, die sagen, ich glaube nicht dran oder mir ist das zu viel oder ich glaube, ich möchte mir jetzt das einfach irgendwie mit dem Kinderwunschzentrum rumkriegen und ich habe keine Kapazität mehr. Mit denen kann ich nicht arbeiten, weil du brauchst schon eine gewisse Art an Kapazitäten, um dich wenigstens mal 2 Wochen nochmal drauf einzulassen und auch noch zu sagen, ich gehe das auch mit einer Freude und nicht mit einer Verkrampftheit an. Und deswegen würde ich sagen, es würde wahrscheinlich jeder davon profitieren, aber es ist nicht für jeden mehr ein Investment, was er tun sollte, sondern nur, wenn er wirklich sagt, Ich habe die Kapazitäten, ich habe auch die Lust und ich spüre auch irgendwie, könnte da noch was liegen.
Und das ist ja was, was man mit dir wahrscheinlich auch in einem Erstgespräch, Vorgespräch gut
Ja,
feststellen kann, wo du eine Einschätzung
genau,
geben kannst und
ja.
auch sagen kannst, ich glaube, das ist für euch un oder für dich umsetzbar, oder halt eher vielleicht nicht. Ne? Da hast du ja auch ein Gespür für dann in dem Moment.
Absolut, genau.
Liebe Anne, du hast ja, und ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, gibt es ja die Hacks, die man, oder es gibt ein kostenloses E-Book. So kann man sagen, genau, mit
Ja.
Hacks, wie man den Blutzuckerspiegel reguliert. Möchtest du vielleicht mal so, ja, ein, zwei Tipps, die vielleicht auch leicht umsetzbar sind, vielleicht direkt hier mal, ja, quasi, wie sagt man, zur
Meine
Vorschau
Favorites
geben?
vorstellen.
Ja, sowas zum Beispiel,
Ja,
damit
voll.
man so ein Gespür bekommt, wie aufwendig ist es vielleicht? Oder also geht es jetzt darum, ne, dass ich irgendwie jeden Tag ein halbes Kilo Saaten essen muss, was echt nicht umsetzbar ist. Oder um was es da geht, dass man mal so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt.
Ja, voll. Also ich kann ja mal anfangen mit dem letzten Hack. Das ist die Essenspause. Weil das Thema, sag ich mal, Essenspausen, wie viele Mahlzeiten sollte ich essen? Sollte ich eher 5 Mahlzeiten, 3 Mahlzeiten, 2 Mahlzeiten, intermittierendes Fasten? Ist ja ein riesen, riesen Thema, auch beim Thema Abnehmen und Zellgesundheit und so. Und mein Hack sagt, du sollst natürlich eine Essenspause machen, und vor allen Dingen über Nacht. Aber es, sage ich mal, die Studienlage sagt schon, dass bei Frauen zum Beispiel 13 Stunden ausreichen, Essenspausen, um positive Wirkungen zu haben. Das heißt, es muss nicht dieses 16 zu 8 sein. Man kann es machen, wenn man es gut verträgt, wenn man sich auch langsam hinarbeiten möchte, weil man einfach feststellt, ich bin quasi, wenn ich frühstücke, gar nicht hungrig, dann kann man das alles später machen. Aber dieses krampfhafte, ich mache jetzt 16 zu 8 und ich habe vorher, weiß ich nicht, um 10 dann noch gegessen und morgens um 8 und auf einmal soll ich 16 Stunden nichts mehr essen, das ist einfach alles zu krass. Das heißt, wenn wir dahin arbeiten, dass wir auf 13 Stunden Essenspausen kommen bei 3 Mahlzeiten am Tag, wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, Mensch, ich merke einfach, ich könnte auch ein bisschen später essen, dann macht das. Wichtig ist nur, dass man es nicht übertreibt und dass es einfach ein Weg ist. Ich habe auch früher immer so 12, 13 Stunden Essenspausen gehabt, eigentlich schon immer. Und ich habe aber festgestellt, Mensch, ich morgens irgendwie ist mir das mittlerweile einfach zu hektisch. Ich probiere es mal ein bisschen später und mittlerweile schaffe ich mal 15 Stunden, mal 16 Stunden, aber auch nur 14 Stunden. Ist alles okay. Es hängt nicht an den 16 Stunden, aber Essenspause ist gut. Auch dreimal Mahlzeiten ist gut. Also dieses ständige Snacken feuert immer den Blutzucker an. Und Blutzucker anfeuern heißt Fett aufbauen, Hormone stören. Das ist so ein Hack, der auch super gut funktioniert, auch wenn man gerade abnehmen möchte, vielleicht auch noch. Und da muss man nur aufpassen für Leute, die irgendwie zu Migräne tendieren, dass die da gucken, ob die das vertragen. Dann ist zum Beispiel ein Hack, den ich auch liebe, ist der Salat vor dem Essen. Das ist immer wieder erstaunlich. Ich hatte jetzt auch ein Pärchen gehabt, die waren im Kinderwunsch und da war der Mann, hat jetzt 9 Kilo abgenommen. Und ne, also das ist einfach so krass, weil das ist echt, der sagt, er isst halt jetzt jedes Mal vor dem Mittagessen Salat. Und hat 9 Kilo abgenommen. Und das ist wirklich verrückt, weil der Salat mehrere Dinge hat. Der Salat hat Ballaststoffe. Der Salat hat manchmal, also mit Essig dann an, ne? Also ich habe da zum Beispiel so ein Rezepte auch in meinem Blog dabei oder im E-Book sind dann auch immer die Rezepte dazu, was man so machen könnte. Und das sorgt halt einfach im Magen dafür, dass das Essen, was danach kommt, einfach langsamer aufgenommen werden kann und alles, was dann langsamer ins Blut übergeht, lässt den Blutzucker langsamer steigern. Und der zweite Effekt ist natürlich, dass du den Magen füllst. Das heißt, du bist auch länger, schneller satt und isst dann auch nicht so viel Nudeln oder Kartoffeln oder was auch immer. Und isst natürlich auch mehr Gemüse. Vielleicht kann ich ganz kurz so sagen, also es ist schon so grob, man sollte schon 50% Gemüse auf dem Teller haben, ungefähr ein Viertel Kohlenhydrate, ein Viertel Proteine, hochwertige. Und dann isst man das auch, dann schafft man das auch, ja. Das ist super potent. Ich liebe ja natürlich persönlich mein Lieblingsmüsli. Das ist vor allen Dingen für Leute, die wirklich wie ich, und das sind wirklich gerade viele, die morgens ein Müsli brauchen, wenn du viel sitzt und, sage ich mal, eher einen Bürotag vor dir hast und nicht einen aktiven Wandertag vor dir hast, wie du quasi konzentriert bleibst und diese Heißhunger am Vormittag unterbrichst. Und das ist dann eine Kombination aus Skyr mit natürlich mit Saaten, aber auch mit Gewürzen, mit Omega-3-Öl aus Algen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, antientzündlich. Und das schmeckt gut und das ist wirklich so krass. Ich esse das eigentlich fast an 7 Tagen. Manchmal lasse ich auf den Sonntag raus für ein Brötchen, aber ich weiß, dann ist der Sonntag echt gegessen, ja. Und das muss man dann einfach überlegen. Aber das schmeckt einfach gut. Und das war jetzt auch bei meiner Klientin, die letzte, die mit dem Periodenschmerzen, die hat gesagt, das war für sie der Game Changer, ne? Einfach das Müsli geändert, ja.
Das ist so
Und das
verrückt.
ist halt auch in 3 Minuten zusammengerührt
Ja.
und lässt sich dann sehr gut mitnehmen. Also das sind so meine Favorites. Also super
Ah,
einfach
super.
und
Ja.
schmeckt gut.
Total. Also, genau. Also, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist einfach alles machbar. Und das finde ich so schön, ne? Weil es ist, wie du eben auch eingangs gesagt hast, keine strenge Diät und auf das musst du verzichten und auf gar keinen Fall. Und wenn du das isst, das ist der todbringende, weiß ich nicht, die
Genau.
todbringende Chipstüte oder sowas. Und dass du da auch so als gutes Vorbild so vorangehst und sowas. Für alle Zuhörerinnen, ihr könnt die Anne jetzt leider nicht sehen, aber ich sehe ja die Anne und die Anne ist wirklich, also die strahlt, die hat ganz tolle Haare, schöne Haut. Sieht ganz wach aus, also wirklich, man merkt, dass du dich damit auch auseinandersetzt und dass du dich ja gesund ernährst und man sieht es dir an auf jeden Fall. Jetzt, Anne, ich habe eine Frage, die
Vielen Dank.
gerne. Und zwar, es geht um Insulinresistenz bei Kinderwunsch. Kannst du dazu was sagen? Also inwiefern Insulinresistenz bei Frauen mit Kinderwunsch eine Rolle spielt und wie eine Optimierung vom Blutzuckerspiegel da helfen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Riesen, Riesenthema. Vielen Dank, dass du das nochmal so explizit ansprichst. Also diese Insulinresistenz heißt, dass dein Blutzucker in der Phase ist, dass der so häufig so hoch ist, dass das Insulin nicht mehr so gut wirken kann. Also die Zellen werden zunehmend schlapp. Man macht das fest, wenn man den Blutzucker misst, dass insulinresistent jemand ist, der einen nüchternen Blutzucker von über 100 Milligramm pro Deziliter hat. Das wird dann einfach beim Arzt gemessen. Ab 140 heißt es dann Diabetes, meistens dann Typ 2, weil das ist dann der Diabetes, der quasi auf die Insulinresistenz folgt, wenn das Thema nicht durchbrochen wird. Und Insulinresistenz ist also wenn du es jetzt mal isoliert anguckst, ist ja auch Insulinresistenz ein Symptom oder ein Mechanismus von PCOS. Vielleicht, wenn das nachher nicht klar rauskommt, sagst du es mir nochmal, dann erkläre ich das dann auch nochmal von der anderen Seite. Auf jeden Fall ist Insulinresistenz ja mit einer der Gründe indirekt über den Blutzucker oder die Insulinresistenz ist letztendlich die Folge von dem Blutzucker. Das heißt, wenn wir wieder angucken, wo ist die Ursache, wo ist die Wirkung, dann ist die Insulinresistenz eine Folge von zu hohem Blutzucker, gefolgt von, was dann passiert ist, zu viel Fett, Bauchfett, was dann diese Entzündung produziert und die Zellen so schlapp macht, dass sie irgendwann nicht mehr so gut auf das Insulin reagieren. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, ist das dann schon ein Bild, wo man sagt, diese Leute sind faktisch beim Arzt noch nicht ganz krank, aber gesund sind sie auch schon nicht mehr ganz. Und über das Insulin und den Blutzucker greifen wir wiederum auf diesen Hormonzyklus rein oder beim Mann dann halt auch, ist das mit ein Grund, der häufigste Grund für einen ja, eine Spermiogramm zum Beispiel. Und das hängt dann einfach, wie gesagt, der Blutzucker, Insulin mit dem Bauchfett zusammen, die immer wiederum über den Blutzucker, über die Hormone, aber auch über Entzündungen einerseits den Zyklus stören, die Eizellqualität reduzieren können und aber auch die Spermienqualität reduzieren können und das Immunsystem quasi auch stören. Und was häufig passiert ist, und das sehe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen im Kinderwunsch, aber auch schon, die vorher schon Zyklusprobleme haben. Ich arbeite ja auch mit Leuten, die sagen, ich möchte gerne irgendwie mit meinem Zyklus klarkommen, dass das nicht immer nur isoliert passiert, sondern häufig ist Leute, die schon insulinresistent sind oder eine Tendenz haben, dass die sehen natürlich, dass der Zyklus irgendwie nicht richtig funktioniert, dass er, die sehen aber auch zum Beispiel, dass sie ganz viel Pickel bekommen, unreine Haut, dass denen die Haare am Kopf ausfallen oder dass die Haare an den Armen, an der Brust, im Gesicht bekommen, wo ja eigentlich eine Frau jetzt dann eher keine Behaarung bekommt. Und das sind dann Folgen zum Beispiel von einem Testosteronüberschuss. Das heißt, in dem Zyklus, wir haben dann bei dem FSH und dem LH gestartet, das ist gestört und die Umwandlung von Testosteron in Östrogen ist gestört und das ist dann quasi zu viel Testosteron, was nicht umgewandelt werden konnte und das bleibt dann im Körper zu hoch und das führt dann dazu, dass wir eher diese männlichen Auswirkungen, Symptome sehen. Und was mich halt immer so ein bisschen auch stört, ist, dass das dann so isoliert gesehen wird, zu sagen, ja, jetzt müssen wir halt kosmetisch gucken oder es ist halt ein kosmetisches Problem. Nein, die Ursache davon ist eine Hormoninbalance ausgelöst durch das Insulin und durch den Blutzucker. Und wenn wir direkt an dem Ursache eingreifen, dann gehen wir halt über die Trigger, die auf den Blutzucker und das Insulin triggern. Und das ist dann halt die Ernährung, ganz klar, weil essen müssen wir. Warum machen wir nicht nur Stress und nicht nur bewegen? Ja, aber essen müssen wir. Da kommen wir nicht drum rum. Ob wir jetzt Yoga machen oder Meditation, alles super. Aber ne, man überlebt auch ohne Yoga und ohne Meditation, auch wenn ich das total gut finde. Ne? So, Schlaf, Stress. Das sehen wir alles im Blutzucker. Ich sehe, wie gesagt, ich sehe, wie deine Nacht war. Ich sehe, ob du morgens aufstehst und voller Energie bist. Oder ich sehe, ob deine Nacht schlecht war und ob du morgens eigentlich kaum den Wecker aufkriegst. Ich sehe, ob du quasi am Schreibtisch gesessen hast und voller Konzentration warst oder ob du dich echt durch den Tag gequält hast. Ob du schlechte Laune hattest. Ich sehe das alles am Blutzucker. Und da halt, wie gesagt, wieder zu sagen, wir gehen an die Ursache. Und die Ursache von der Insulinresistenz ist das Bauchfett verbunden mit dem Blutzucker. Und das gehen wir dann über die Einflussfaktoren, die den Blutzucker positiv beeinflussen, weil der Blutzucker sorgt dafür, dass wir Fett aufnehmen oder aufbauen. Aber der Blutzucker kann auch dafür sorgen, dass wir Fett abbauen. Ne, das geht in beide Richtungen. Wir müssen nur, und das macht man dann zum Beispiel mit den Essenspausen oder genau in der Verbindung mit Schlaf, Bewegung und Ernährung, so dass man sagt, der Blutzucker wird ausgeglichen. Der kann auch mal in die Depots gehen, aber wir machen es auch so, dass du dich nicht ständig quälen musst, dass du nicht ständig Hunger hast, weil das ist der Grund, warum Diäten zum Beispiel nicht funktionieren. Du bist ständig im Mangel, weil du vielleicht weniger isst. Aber du kannst das nicht durchhalten. Das ist einfach eine Kraftanstrengung, die kann keiner durchhalten. Und das ist auch von der Natur so gewollt, dass du nicht freiwillig groß auf Essen ständig so im Mangel verzichten kannst. Deswegen ist die Frage, was isst du stattdessen? Was macht dich zufrieden? Was macht dich satt? Aber ohne, dass du dir halt Kalorien reinpfeifst oder Zucker reinpfeifst und dann halt dein, ne, zunimmst, Bauchfett zunimmst und dein Hormonstoffwechsel störst damit.
So gut, so spannend. Und ne, dieses Thema Diäten und strikte Ernährungsregeln hängt ja auch damit zusammen, auch wieder mit dem Stresslevel. Also wenn ich da irgendwie, wenn ich das dann in Anführungsstrichen nicht schaffe, bin ich wieder enttäuscht von mir, dann stresse ich mich. Gedankengänge, die Frauen mit Kinderwunsch ja häufig haben, ist, oh, jetzt habe ich eine, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel, Tüte Chips gegessen, deswegen werde ich jetzt nicht schwanger. Und
Ja,
das
voll.
ist ja ein Stresslevel. Also, ne, das, zum einen, diese Kausalität zu schaffen, ist eh sowieso schwierig und eigentlich auch einfach nicht richtig. Also, man wird jetzt nicht schwanger, wenn man eine Tüte Chips isst. Da gehören mehrere Einflussfaktoren dazu, das meintest du ja auch schon. Aber ja, also, ich finde das, find deinen Ansatz toll. Ich bin ganz begeistert.
Dankeschön. Ja, also
Okay.
es gibt weder das eine Lebensmittel, was dich nicht schwanger werden lässt, wie auch das eine Lebensmittel, was dich schwanger werden lässt. Also es ist nicht der Cranberry-Saft, der dieses Geheimnis ist, sondern
Ja.
vielleicht kann ich da ganz kurz mal was zu sagen, was man so sagen kann. Und vielleicht, ich habe auch dir, wenn du magst, kannst du es auch gerne in den Shownotes mit einnehmen, einen Blogartikel von mir mit reingeschicken, was die Ernährung bei Kinderwunsch bei der Frau ist. Und wie man da seine Fruchtbarkeit unterstützen kann. Und da habe ich auch eine Lebensmittelliste als PDF zum Download mit eingefügt in den Blogartikel. Und du wirst sehen, es sind nicht sozusagen, das ist der Cranberry und die rote Beete und sowieso, sondern es sind Lebensmittelgruppen. Es ist zum Beispiel, was fördert die Fruchtbarkeit? Alles das, was den Blutzucker nicht zu sehr reizt, was antientzündlich ist und was das Darmmikrobiom stärkt. So, das sind so die drei groben Sachen und das ist dann Gemüse. Hat's erwartet, Gemüse. Aber vor allen Dingen bunt und vielfältig. Also man sagt, eat the rainbow, 30 verschiedene Pflanzen in der Woche. Das klingt ja immer voll viel. Aber es ist nicht nur Gemüse, es sind auch alles Pflanzen, also Saaten, Nüsse, Gewürze, Kräuter und dann geht das schon wieder. Aber du darfst dir quasi vorstellen, unser Darmmikrobiom, was ja quasi 80% des Immunsystems in unserem Körper hat. Und quasi, ne, das mal faszinierend. Also unnützes Wissen, das Darmmikrobiom hat ungefähr das Gewicht von unserem Gehirn. Ne? Also kann man sich mal überlegen, was das für eine Rolle spielt. Und je vielfältiger die Bakterien sind von ihrer Art und ihrem Stamm, desto besser können die ineinander greifen und können besser quasi sich unterstützen. Und jeder Darmmikrobiom mag dann halt irgendwas anderes lieber. Und wenn wir es einfach vielfältig halten, dann können wir quasi eine Vielfalt fördern und fördern darüber das Immunsystem. Wenn wir aber sagen, Mensch, ich habe jetzt, weiß ich nicht, gibt es ja bei Kraftsportlern jetzt ein doofes Beispiel, aber nur den Brokkoli, dann essen die nur Brokkoli. Ja, Brokkoli ist mega, voll proteinreich, Glucosinolate, ne? Super, super, super. Ess gerne Brokkoli, aber wenn du nur Brokkoli isst, wird dir das auch nicht helfen. So, also, ne? Und dann gucke ich einfach, wie kann man auch Gerichte kreieren, die geil sind, die schmecken, wo du einfach sagst, pack überall Petersilie rein, pack da mal Kürbiskerne drauf. Wenn du Gerichte hast, pack doch einfach noch mal zwei, drei Gemüsesorten mehr mit rein. Probier mal was aus. Es ist irgendwie jetzt gerade rote Beete-Saison. Probier mal rote Beete. So cool, so schmeckt so gut. Und also es gibt einfach so Freude wieder, so ein richtiges Lebensmittel und mal das richtige Lebensmittel zu schmecken. So. Dann genau, Gemüse. Vielfältig. Obst kann man natürlich auch machen, aber da ist so ein bisschen kann man sich auch mit vertun. Also der Smoothie mit den, was weiß ich, nicht 500 Gramm Mango ist es jetzt nicht, ne? Sondern wirklich einfach ganzes Gemüse, ganze Lebensmittel sowieso, ne? Lebensmittel, die man auch noch als Lebensmittel erkennt, ja? Also das darf man gar nicht unterschätzen, dieses Thema Fertigprodukte, Konservierungsstoffe, Emulgatoren, Carrageen, das sind alles Dinge, die das Darmmikrobiom schädigen können. Und auch sowas wie, ja, Ballaststoffe, also das ist dann so, Sachen sich anzugewöhnen, kann man dann zum Beispiel Saaten mit in sein Müsli machen oder sich die Kürbiskerne obendrauf oder isst du halt mal noch eine Hand Nüsse dazu. Ist übrigens ein Mythos, dass man mit Nüssen zunimmt, das ist nicht so, das ist erwiesen. Also esst ruhig jeden Tag eine Hand Nüsse. Ich mache das zum Beispiel auch so, das sind so, klingt jetzt so profan, aber ich finde das immer wieder faszinierend. Wenn ich mal einen Nachtisch mache, dann habe ich einen Apfelcrumble entwickelt, wo einfach zwei Drittel Mandeln drin sind statt Mehl. Weißt du, und darüber kriegst du wieder Proteine, Fette Und Ballaststoffe in einen Nachtisch, der schmeckt mega, aber man muss ja nicht immer Mehl nehmen, nur, ne, 100% Mehl. Natürlich Vollkorn ist auch super, aber vor allen Dingen Hülsenfrüchte sind super. Die sind halt auch, die haben einfach die Power, dass sie Gemüse sind, dass sie proteinreich sind, dass sie ballaststoffreich sind, dass wir da nicht so viel tierische Produkte essen müssen. Ich bin nicht gegen tierische Produkte, aber man sollte sie, wenn man sie irgendwo ein bisschen reduzieren kann, auch wirklich reduzieren, weil gerade Fleisch, rotes Fleisch und Wurst einfach Entzündungen produziert. Weizen und Gluten können auch Entzündungen produzieren. Wir essen trotzdem noch normale Brötchen, es ist nicht, aber es ist halt nicht jeden Tag. Oder, ne, sondern es ist einfach so mal ein Genuss und nicht diese Mengen. Es sind eigentlich eher die Mengen, die zu viel sind. So.
Ja.
Das so in aller Kürze. Ich könnte jetzt alle, aber ich glaube, das wird jetzt in den Rahmen springen. Aber wie gesagt, wenn du gerne den Blogartikel verlinkst in den Shownotes, da ist die Lebensmittelliste dabei, lad sie euch runter und dann könnt ihr euch das dann nochmal angucken.
Super, ey, Anne, so spannend. Thema Supplements, Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise Nährstoffe. Gibt es da was, was besonders wichtig ist, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren und damit die Fruchtbarkeit zu fördern?
Also für den Blutzucker an sich würde ich nicht sagen, was man natürlich gucken kann, je nachdem, was der Grund für die ungewollte Unfruchtbarkeit ist, hat man bestimmte Dinge, die man supplementieren kann. Also was ich auf jeden Fall supplementiere, für mich ist das eigentlich kein Nahrungsergänzungsmittel, aber es ist rein rechtlich ein Nahrungsergänzungsmittel, ist tatsächlich ein Leinöl mit Algenöl. Das ist quasi eine Omega-3-Quelle, eine vegane. Und das hat einfach den Vorteil, dass ich eine, sag ich mal, normalerweise sagt man ja, Fisch wird empfohlen. Fisch hat halt das Thema, dass nicht jeder Fisch mag, was auch nicht schlimm ist. Aber der Fisch hat halt viel Omega-3, gerade so Lachs, Forelle, Makrele, Hering. Nee, Forelle war es nicht. Also Lachs, Makrele, Hering hat viel Omega-3, aber die haben die ja nur, weil die Algen essen. Und deswegen ist es einfach viel schlauer, gleich dann die Algen zu essen, beziehungsweise das Algenöl zu nehmen. Und das ist dann zum Beispiel was ich total empfehle. Das mache ich dann in das Lieblingsmüsli. Das kannst du eigentlich quasi jedem empfehlen, weil das dann dir einfach hilft, die Zellqualität zu verbessern. Das wirkt wahnsinnig antientzündlich. Und man kann sich dann einfach auch den Stress mit dem Fisch rausmachen, weil bei Fisch kann es dir auch sein, dass du, wenn du zu viel Fisch isst, dann auch Schwermetalle aufnimmst oder wenn du Fischölkapseln nimmst, können die schwermetallbelastet sein. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, auf jeden Fall empfehle ich all meinen Klienten, die nicht schon irgendwas in der Richtung nehmen, ein kaltgepresstes Omega-Safe-Leinöl mit Algenöl. So, das ist schon allen. Und dann Supplements quasi, kommt es darauf an, ob jemand zum Beispiel das Thema hat, PCOS oder Endometriose. Da gibt es dann schon Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel bei PCOS gibt es das Inositol. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist auch so eine Art Ballaststoff, der auch in Studien gezeigt hat, dass er den Blutzucker günstig beeinflussen kann. Das kann man dann zum Beispiel noch zusätzlich nehmen. Aber ich würde das immer quasi erst mal gucken, was man mit der Ernährung machen kann. Und dann kann man das im zweiten Schritt machen, weil Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig und gut, wenn sie zielgerichtet eingesetzt werden. Ich halte aber persönlich nichts davon, wenn man, sage ich mal, sich die reinschluckt, ohne zu gucken, ob man überhaupt da einen Bedarf hat. Und dann das Gefühl hat, ich habe jetzt eigentlich Nahrungsergänzungsmittel gemacht und habe damit jetzt alles gemacht. Das ergänzt nicht eine gesunde Ernährung, weil Nahrungsergänzungsmittel einfach nur was ausgleichen können, wo ein Mangel ist oder wo man sagen kann, das ist ein bisschen mehr, kann einfach da den Ablauf ein bisschen verbessern. Wichtig wäre zum Beispiel darauf zu achten, dass man ausreichend Vitamin D hat. Vitamin D ist zum Beispiel antientzündlich und stärkt die Immunabwehr, kann auch positiv auf den Blutzucker wirken. Ich kombiniere das insofern, dass das in dem Leinöl mit Algenöl schon drin ist. Im Winter kann man dann überlegen, ob man dann zusätzlich noch Vitamin D nimmt. Das wird ja mittlerweile auch jedem empfohlen. Magnesium kann man sich überlegen, das hilft bei der Vitamin D-Aufnahme. Und vor allen Dingen wirkt es bei besonders hohem Stress, also ob das jetzt Stress durch Sport, Bewegung oder ja, sag ich mal, psychischer, emotionaler Stress ist, wird dann aber abends genommen, vor dem Zu-Bett-Gehen. Dann zum Beispiel auch Selen und Zink sind beides antioxidative, zellschützende Mikronährstoffe. Da mache ich das aber so, dann esse ich zum Beispiel jeden Tag zwei Paranüsse, weil die sehr selenhaltig sind und auch Zink enthalten, weil Selen ja eigentlich in relativ wenigen Lebensmitteln enthalten ist, zumindest hier in der Region. Also Vitamin B zum Beispiel oder die B-Vitamine, die sind wichtig für den Energiestoffwechsel und das Nervensystem, aber auch für die Schleimhautbarriere. Also Schleimhäute sind dann auch vor allen Dingen im Mikrobiom, im Darm, aber auch in der Gebärmutter. Und da gibt es einen erhöhten Stress zum Beispiel bei Diabetes, bei Stress als solches. Deswegen kann man überlegen, ob man das in Vorbereitung für den Kinderwunsch nimmt. Es ist allerdings auch in vielen Lebensmitteln enthalten, vor allen Dingen in tierischen Produkten oder Hülsenfrüchten. Nur bei Endometriose kann das quasi als Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, weil bei Endometriose haben wir wahnsinnig hohe Entzündungen und häufig auch eine Histaminintoleranz. Und da kann das dann halt vielleicht besonders empfehlenswert sein. Natürlich nicht fehlen darf natürlich die Folsäure. Das wird ja immer aber auch automatisch gegeben. Da muss man nur drauf achten, das wird irgendwie immer noch nicht bei den Frauenärzten beachtet, dass es diese aktive Form sein muss. Das heißt dann zum Beispiel Tetrahydromethylfolat, also THMF. Dann gibt es zum Beispiel aber auch Vitamin C. Das kann man dann, es ist auch stark antientzündlich, stärkt das Immunsystem, ist aber auch viel, zum Beispiel, klar, Zitrusfrüchte kennt jeder, aber auch Brokkoli, Paprika, Petersilie, grünes Blattgemüse, also da kann man gucken. Man braucht es nicht jetzt jeder, aber wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so eine jetzt gerade Erkältungszeit, ich kann da mal gucken, dann kann man sich das dann nochmal überlegen. Eisen ist häufig sehr wichtig. Aus pflanzlichen Quellen ist es vor allen Dingen Brokkoli zum Beispiel in Kombination mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln wie Paprika, Apfel, Petersilie. Da habe ich zum Beispiel auch einen tollen Brokkolisalat in meinem Blog, was das kombiniert. Und was man zum Beispiel bei Endometriose oder auch bei PCOS überlegen kann oder auch bei Männern zum Beispiel bei einem schlechten Spermiogramm. Also was man auch bei Endometriose oder PCOS oder einem schlechten Spermiogramm überlegen kann, ist dann zum Beispiel Coenzym Q10. Kennen wir ja auch viel aus den Cremes und so, kann man auch als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist auch ein Antioxidant, ist auch zellschützend. Vor allen Dingen geht es an die Zellmembran und damit an die Zellvitalität. Es ist häufig in Fleisch oder histaminhaltigem Fisch enthalten. Deswegen ist es auf jeden Fall insbesondere bei Endometriose als Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll, aber auch bei Menschen vielleicht jetzt nochmal ab 40 wird es auch allgemein empfohlen. Und das Letzte wären jetzt zum Beispiel Alpha-Liponsäure. Das ist auch ein Antioxidant. Das hat einen Zellschutz und mit positivem Effekt auf die Insulinresistenz. Aber das sollte man wirklich nur in Absprache mit dem Arzt nehmen, falls Diabetes-Medikamente gegeben wird. Also das sind alles so Dinge. Nahrungsergänzungsmittel sind nicht ohne Wirkung, auch wenn sie quasi frei verkäuflich sind. Also man sollte sich nicht einfach mal alles reinschmeißen, sondern vielleicht muss man mal gucken, ob man auf jeden Fall mal den Vitamin D-Spiegel messen lässt. Das ist ganz, ganz häufig zu niedrig. Und auch selbst wenn der in einem normalen Range ist, ist der immer noch zu niedrig. Also der sollte hochnormal sein. Man mal Omega-3-Index misst und dann auch bestimmte andere Mikronährstoffe mal misst. Ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben zum Thema Abnehmen bei Kinderwunsch. Und da gibt es auch nochmal so eine Vorbereitung, was man alles im Labor testen könnte, was empfohlen wird. Wenn du möchtest, schicke ich dir den auch nochmal. Dann könntest du den auch nochmal in den Shownotes verlinken, wenn das von Interesse ist. Ansonsten findet ihr den auch auf meinem Blog.
Super. Anne, wow, hey, da war so viel dabei. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe ja auch ganz fleißig mitgeschrieben und ja, mir ganz viele Tipps da mit auch aufgeschrieben zu Leinöl, mit Algenöl. Da habe ich noch privat eine Frage, aber genau, die stelle ich jetzt einfach. Und zwar, ich habe mal gehört, dass man dieses Leinöl oder dass es besser ist, wenn es gekühlt ist. Also wenn man die irgendwo findet, dass die gekühlt sind, dann ist es gut. Ungekühlt ist so, geht so. Was sagst du dazu?
Ja, voll. Also ich kaufe kein dieses Leinöl mit Algenöl, kaufe ich tatsächlich direkt im Internet. Sowas kannst du nicht im Laden kaufen, weil wenn das im Laden irgendwie steht, dann geht das relativ schnell kaputt. Deswegen sollte das möglichst frisch sein und innerhalb von wenigen Wochen auch aufgebraucht werden. Und du solltest es tatsächlich im Kühlschrank aufbewahren, wenn die Flasche angebrochen ist. Und du solltest es, wenn du zum Beispiel so eine Lagerflasche hast, also eine Flasche in Reserve, dann kannst du die in das Eisfach legen. Und das liegt daran, vielleicht ich muss kurz, also ich liebe einfach Chemie, so, tut mir wirklich leid, aber ich liebe Chemie. Also diese Omega-3-Fettsäuren, die haben zwei Doppelbindungen und die sehen aus wie so ein U. Ja. Normale, so was, so Butter oder Kokosöl, das ist ja fest. Und fest heißt immer bei Raumtemperatur, das Fett ist gerade wie so ein Stab. Deswegen ist das bei normaler Raumtemperatur fest, weil sich die Fettsäuren ganz gut lagern können, wie wenn man Holzscheite übereinander macht, dann halten die relativ gut starr aneinander und das führt dazu, dass so gesättigte Fette, Fette, wo keine Knicke drin sind, die kann man gut stapeln, also sind die fest. Bei dem Omega-3, das sind wie gesagt diese zwei Doppelbindungen drin, die sind wie so ein U. Und wenn man sich vorstellt, dass man so Us aufeinander stapelt, dann kann man sich schon vorstellen, dass die nicht so gut stapelbar sind. Das führt physikalisch dazu, dass die flüssig sind, weil die sich einfach nicht so gut aneinander stapeln lassen. Das führt aber auch dazu, dass die einfach empfindlicher sind, weil die schneller kaputt gehen können. Also das Licht, Hitze, Sauerstoff hat mehr Möglichkeiten, an diese Bindungen dran zu gehen und die kaputt zu machen. Und dann ist das Öl kaputt. Und was wir machen können, um es zu schützen, ist einfach das, was es kaputt machen kann. Den Sauerstoff kann es kaputt machen. Da kommt es dann zu dieser Oxidation. Das ist das, was in unseren Zellen passiert, ne? Also mit dem Öl passiert nichts anderes, was in unseren Zellen passiert. Das ist einfach Licht, Hitze, Sauerstoff macht die Zellen einfach kaputt, macht auch Radikale und die machen dann einfach diese Öle kaputt. So, und deswegen kann man die kühlen und deswegen ist es wichtig, wenn du sowas kaufst, dass das Omega Safe draufsteht, weil dann schon bei der Produktion drauf geachtet wird, dass das unter Ausschluss von Licht, Hitze, Sauerstoff produziert wird. Und da steht dann auch wirklich dran, wann das produziert worden ist und wann das abläuft. Das hält nur 3 Monate. Besser ist es, wenn man es noch 4 Wochen sogar aufgebraucht hat. Und genau, und das Interessante ist, wenn ich da vielleicht noch einen Schwenk machen darf, zum Thema Kinderwunsch und auch insgesamt eine Gehirnentwicklung und so. Unser Körper, unser Gehirn besteht zu 60% aus Fett. Und ist wie so eine so graue Glibbermasse. Das klingt jetzt irgendwie nicht so hübsch, aber es ist so, dieses Fett, das da eingebaut wird, wird aus dem Fett eingebaut, was wir essen. Und wenn wir starres Fett essen, also gehärtetes Fett ist ganz schlimm, also aus Fertigprodukten oder auch so Aufstrichen, ne, alles, wo so hochfrittiert und Fertigprodukte ist, dann ist das quasi so ein richtig hartes Fett. Und wenn das in das Gehirn eingebaut wird, dann ist das Gehirn, die Zellen sind einfach starr. Und dann kann einfach der Sauerstoff nicht so gut in jede einzelne Zelle reinkommen, in die Gefäße. Und wenn du zum Beispiel genügend Omega-3 zu dir nimmst, dann sind die Zellwände, das wird in die Zellwände eingebaut, wirklich flexibel. Die sind geschmeidig wie so ein Schlangenmensch, ja. Und dann kann einfach die Nährstoffe, der Sauerstoff in die einzelnen engsten Gefäße rein und führt dazu, dass dein Gehirn einfach besser versorgt wird. Und das kann dann zum Beispiel bei uns dazu führen, dass wir damit unsere Leistungsfähigkeit erhöhen können. Aber im wenn wir in der Schwangerschaft sind und wir, und das ist ja wirklich dieses Wunder, aus zwei Zellen einen ganzen Menschen zusammenbauen, dann können wir darüber, was wir essen, bestimmen, wie dieser Mensch zusammengebaut wird. Und wenn wir ausreichend Omega-3 essen, dann kann das einen Einfluss auf die Gehirnentwicklung unseres Kindes haben und kann signifikant zu Intelligenz und Leistungssteigerung führen bei unserem Kind. Also wir können einfach unserem Kind auch mit dem, was wir essen, schon total viel mitgeben. Und das hat nicht irgendwie sich jemand ausgedacht, sondern es liegt einfach in der Struktur der Dinge. Und ich finde das halt, wie gesagt, immer faszinierend. Deswegen Entschuldigung, dass ich das jetzt so erklärt habe, aber ich finde es einfach immer faszinierend, wenn man das dann versteht, wohinter dieser Empfehlung mit dem Omega-3 kommt.
Danke, danke für die Erklärung. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall, gekühlt, gekühlt ist wichtig. Ich danke dir, Anne. Danke für deine Zeit, danke für dein Wissen, was du hier geteilt hast. Das war so bereichernd. Und ich habe alles in den Shownotes, die Links zu Blogartikeln, zu deinem E-Book, zu deiner Website, Instagram, damit man dich auch findet und kontaktieren kann. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für das wirklich bereichernde Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir sehr viel daraus mitnehmen und hast auch die ein oder andere Sache aufgeschrieben vielleicht oder dir notiert, die du wichtig findest, die du vielleicht auch jetzt schon direkt umsetzen möchtest. In den Shownotes findest du alle Links zu Anne, zu ihrer Website, zu ihrem kleinen E-Book mit den 11 Blutzucker-Hacks. Dort, genau, kannst du dich mal durchklicken, auch Blogartikel sind da verlinkt. Und außerdem, wenn du sagst, du möchtest dich von mir begleiten lassen durch deine Kinderwunschzeit, dann darfst du gerne auch in die Shownotes schauen. Dort ist der Link zu meinem Fragebogen direkt, wenn du dich für ein Coaching oder Mentoring mit mir interessierst. Oder wenn du sagst, du möchtest dich mal auf meiner Webseite umschauen, findest du den Link dort. Oder auch den Link zu meinem Journal, meinem Coaching-Programm in Buchform für die nächsten 6 Zyklen. Da lernst du auch unglaublich viel nochmal über dich. Du stärkst durch das Arbeiten mit dem Journal dein Körpervertrauen, dein generelles Urvertrauen, dein Vertrauen, dass du Mama wirst zum genau richtigen Zeitpunkt. Und du richtest deine Perspektive, deinen Fokus positiver aus, dass du einfach gelassener bist, dass du optimistischer bist, mehr Hoffnung hast, mehr Zuversicht. Und ja, auch den Link zu meinem Journal findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier hören. Ich freue mich auch, wenn du mir ein Feedback zukommen lassen möchtest zu der Folge. Da freue ich mich sowieso immer total drüber. Auch gerne eine Rezension, 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und ja, in diesem Sinne, du Liebe, ich schicke dir eine große Umarmung und freue mich, wenn wir uns bald wieder hier hören. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.